So, wir wollen ein Video einspielen. Katastrophe, Flutkatastrophe von vor 4 Wochen jetzt inzwischen. Könnt ihr das schon mal bitte vorbereiten? Das wäre super. Heute dreht sich die Thematik um 2 Punkte. Die Kraft deiner Gegenwart, Gottes Gegenwart zu erleben, hautnah. Kann man das machen? Wie kann man das sicherstellen? Und fokussieren kann man sagen, man könnte auch mal vom Ende her an das Leben herangehen, von der Endlichkeit des Lebens. Da steht im Psalm 90, Vers 12, ein folgenschwerer, ein guter Hinweis. Herr, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit ihr Herz voller Weisheit erlangt. Oder Herr, lehre uns denken, dass auch wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und in diesem Fokus wird sich das nachher so ein bisschen bewegen. Aber jetzt bitte das Video. Willkommen zum Bund aktuell. Heute mitten aus der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Hagen, der Kirche am Wiedei, die mit mehreren anderen Gemeinden unseres Bundes im Kreis Ahrweiler und in Euskirchen von dem schweren Hochwasser sehr getroffen worden ist. Viele Menschen haben geholfen. Bei uns hier in Hagen war es ein Nachbar, er war der Erste. In Gummistiefeln stand er bei uns, eine Schippe in der Hand und sagte, dass er bei uns ist, uns helfen möchte und uns beistehen will. Dann haben mich Kollegen und Kolleginnen angerufen aus umliegenden Gemeinden, teilweise aus ihrem Urlaub heraus. Und auf einmal haben viele Jugendliche und erwachsene Menschen zusammen mit unseren eigenen Leuten hier geschippt und aufgeräumt. Jeden Tag waren so 80 oder 90 Leute aktiv und haben gearbeitet, Schulter an Schulter, um den zähen und stinkenden Schlamm, der alles überzogen hat, ja, wegzutragen. Neben der ganzen Verzweiflung, die sich natürlich auch breit gemacht hat, als wir das ganze Ausmaß der Zerstörungen wahrnehmen mussten, waren das von Anfang an Hoffnungsschimmer für uns. Anrufe, die uns erreicht haben, Mails aus aller Welt, Zusagen des Gebetes, die vielen helfenden Händen, die ersten Spendenzusagen, die eingegangen sind. Schnell ist uns klar geworden, wir sind nicht allein. Wir leben in einer starken Bundesgemeinschaft, die sich ganz solidarisch verhalten hat und das bis heute tut. Gemeinden aus Ostfriesland, die uns geholfen haben. Unsere Partnergemeinde aus Leipzig, die auch hier vor Ort war, die geschaut hat, wo können wir helfen und die das bis heute weiter so machen. Und ich weiß, dass auch die Credo-Gemeinde Rhein-Ahr und auch das Gemeindegründungsprojekt in Euskirchen das genau so erlebt. Und wir alle sind euch sehr dankbar dafür. Bei den Aufräumungsarbeiten in unserem Haus am Wieder in Hagen habe ich gesehen, wie ein Kreuz fast beiläufig aufgestellt worden ist. Ein Trümmerstück aus dem Wasser. Hingestellt an einem Klapptisch, darunter immer noch Matsch und Wasser. So ist das Kreuz schon immer gewesen. Ein Zeichen, dass unser Herr Jesus dahin geht, wo wir in unserer Verzweiflung, aber auch in Wut und Trauer uns allein wähnen. Ein Zeichen, dass er da ist, wo wir uns ausgeliefert und ohnmächtig fühlen. Und mir ist mit diesem Kreuz klar geworden, er ist ja hier. Er erklärt sich auch solidarisch. Er lässt uns nicht allein, mitten im Hochwasser, mitten im Matsch, mitten in der Zerstörung. Er ist da. Er steht an unserer Seite. Er verlässt uns nicht. Das hat mir viel Mut gemacht für den Aufbau, der noch kommt, obwohl das sicherlich noch sehr lange dauern wird. Im Namen aller betroffenen Gemeinden und Einzelpersonen aus unserem Bund danke ich euch allen sehr herzlich für eure Spenden, für eure praktischen Hilfen und für jedes Gebet, das ihr sprecht. Denn es stärkt uns und es hilft uns, durchzuhalten. Wir sind eine wirklich starke, mutmachende Gemeinschaft. Gott segne euch allen. Vielen Dank für eure Hilfe.
Es gibt etwa 760 Gemeinden hier im Bundesgebiet, vom Bund Evangelisch-Freikirchliche Gemeinden. Die haben etwa nach 1 Million Euro zusammengelegt, gerade speziell auch für Gemeinden, die betroffen sind. In dieser erwähnten Gemeinde Bad Neuenahr-Ahrweiler sind auch Menschen zu Tode gekommen. Da ist ein Ehemann und Vater morgens an diesem in dieser Flutnacht vors Haus getreten. Die Nachbarn haben das gesehen. Er hatte so einen Eimer in der Hand, da kam die Welle und er war nicht mehr da. Kam seine Frau 2 Minuten später und schaute nach ihm. Kam die Welle und sie war nicht mehr da. Der 20-jährige Sohn wird auch vermisst. Das ist so was Unfassbares, Unrealistisches, wenn man so ohnmächtig ist. Jetzt sind noch etwa 140 gefundene Leichen in der Pathologie über Mainz verteilt, in verschiedenen Krankenhäusern. Da wird also versucht, sie zu identifizieren. Das ist so krass, so furchteinflößend, das ist schon schlimm. Ich möchte kurz noch beten oder ich möchte ausführlich noch beten für die, die da betroffen sind. Wenn ihr mögt, steht doch dazu auf. Vater im Himmel, das ist unvorstellbar gewesen. Einen Tag davor, man hatte Hochwassererfahrung, da geht mal der Keller, wird mal der Keller aufgefüllt, aber dass das so werden würde, damit hat niemand gerechnet. Wir sind ohnmächtig und kommen zu dir. Du siehst das. Du hast das zugelassen. Wir bitten dich, dass du jetzt bei den Familien bist, die Angehörige verloren haben, vermisste Angehörige noch haben, nicht wissen, was passiert ist, die ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. Herr, komm du da hinein und lass da etwas Gutes entstehen. Ich wage kaum, das auszusprechen. Du kannst daraus das Gutes entstehen lassen. Das trauen wir dir zu, denn du bist der allmächtige Schöpfer, der souveräne Herr. Danke, dass du allen beispielst, nicht nur den Baptisten dort, sondern alle, die da zu Schaden kommen. Wir danken dir auch für die vielen, vielen Mitarbeitenden, Helfer und Helferinnen, die dort eingestiegen sind. Wir danken dir für die Dachdecker, die sich zusammengetan haben, die gesagt haben, da fahren wir hin und da helfen wir. Wir danken dir für alle Handwerker und Handwerkerinnen. Danke, dass das so möglich ist, dieser Zusammenhalt. Und wir bitten dich, dass das auch dazu führt, dass die Menschen sich wirklich überlegen, was ist wesentlich, was zählt im Leben, die Zeit und Ewigkeit. Danke, dass du sie alle segnest und dass du auch uns zeigst, was wir da noch tun können. Schweiß auch du uns hier zusammen, dass wir gut aufeinander achten. In Jesu Namen bitten wir das, Vater. Amen. Herr, lehre uns bedenken, dass auch wir sterben müssen, dass wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Also, das kommt uns allen entgegen. Philipp Mickenbecker, ein YouTuber, der Christ geworden ist vor 3 Jahren, stand am Ostersamstag im Luxor-Kino auf der Bühne. Er war schon sehr, sehr krank und da wurde er interviewt. Und dann fragte der Interviewpartner, ja, wie siehst du das denn mit dem Sterben? Und er sagte, Moment, das ist ja gar nicht gesagt, dass ich der Nächste bin, der stirbt. Du kannst genauso der Nächste sein. Ja, und so ist das mit uns. Wir haben keine Garantie, wie gut es uns geht. Ich bin mit dem Auto oder wir sind mit dem Auto öfter unterwegs. Da können Dinge passieren. Lehre uns bedenken, dass unser Leben endlich ist hier. Dass wir uns vorbereiten. Das Schönste kommt ja noch. Das ist ja das Wichtige. Zu dem Thema der Himmel, was uns dort wirklich erwartet, gibt es ein Buch von Randy Alcorn. Sehr stark. Das ist sehr gut ausgeführt. Biblische Bezüge. Lohnt sich mal da reinzuschauen oder zu bestellen. Ich lege es mal hier hin. Bitte nicht mit nach Hause nehmen. Ich habe nur eins. Dann ein weiteres Buch, Die große Kraft der kleinen Tode, ein vergessener Weg zu einem erfüllten Leben von Jörg Albrecht. Ich glaube, ein Hauskreis hat das schon mal durchgearbeitet. Da geht es genau darum, Memento Mori, denk mal nach, du wirst sterben. Und von dieser Perspektive aus nach rückwärts zu gehen, zu sagen, das hilft mir im Leben fokussiert zu sein. Das hilft mir, sinnvoll zu leben, nicht zu vergeuden, nicht die Zeit auf der Couch zu verbringen oder in der Angst oder in der Hoffnungslosigkeit. Da ist Hoffnung über dieses irdische Leben hinaus. Wir haben mal das nächste Bild. Wir haben meinen Bruder begleiten dürfen. Mein Bruder mit seiner Familie, er sitzt da mittendrin. Links, das ist der Opa der ganzen Familie, daneben seine Frau Doris, die jetzt Witwe ist. Und er ist im Sommer, genau. Er ist im Sommer 2019 an Knochenmarkskrebs erkrankt. Und dann haben wir gedacht, oh, das ist schlecht. Da braucht er sicher einen Spender. Und wir sind zwei Brüder, ich bin der Jüngere, dann gibt es noch den Älteren, den mittleren Bruder Lutz. Wir haben gesagt, klar, überhaupt kein Thema, wir lassen uns testen. Und das wird dann ja so passieren. Das ist ja ideal. Und dann bekamen wir zwei oder drei Wochen später die erschütternde Nachricht, eure Proben passen nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Und da fragt man sich schon, Mensch, was steckt dahinter? Dann kam er in diese weltweite Kartei und da wurde jemand in Brasilien gefunden oder zwei in Brasilien. Die Jungs, seine Jungs waren dann schon am Spotten und sagen, dann nennen wir dich dann Eberhardo, wenn du dann diese brasilianische Spende bekommen hast. Und diese Spende kam per Kurier im März 2020 eingeschwebt. Gerade so just in time, bevor durch Corona verursacht die Flughäfen gesperrt wurden. Unglaublich. Also in dem allen gab es immer wieder wunderbare Dinge. Just in time, Gott machte Programm. Dann bekam er diese knapp 300 Milliliter und dann begann der Kampf seines Lebens. Er sagte später, da bin ich zwei Wochen durch die Hölle gegangen. Also der von Chemo abgeschossene Körper, da durfte ja keine kranke Zelle mehr leben, war schon dermaßen geschwächt, aber hatte doch noch so viel Kraft, sich gegen diese Spende zu wehren. Und das war die Hölle auf Erden. Dann durfte er auch nicht besucht werden durch Corona-Bedingungen. Also, dieser Mann, Steuerberater mit eigener Kanzlei, Sportler, ein toller Christ, der auch im Rahmen seiner Steuerberatung immer wieder Leuten geholfen hat, weit über das gemacht hat, was er da hätte fachlich machen müssen. Er hat Leute weiterberaten, mit Familienmitgliedern gesprochen, Frieden gestiftet, war dann auch bei Wort des Lebens, dem Jugendmissionswerk am Starnberger See, ich glaube, 10 Jahre im Vorstand. Also das war ein toller Mann, ein Christ. Vorbild für mich. Und den hat es so erwischt. Der souveräne Gott verhält sich das vor. Wir haben gebetet wie die Weltmeister. Und er ist dann nach langem Hin und Her am 21. April diesen Jahres gestorben, heimgegangen. Wir konnten ihn noch besuchen am Samstag vorher. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, bist du eigentlich jetzt sauer? Und er überlegte, er konnte nicht mehr viel sprechen. Er sagte dann, nein, ich werde sterben, ich gehe zu Jesus. Ja, wir sind froh, dass wir Abschied nehmen konnten. Seiner Ehefrau, der Doris, geht es zurzeit recht gut. Und werden sein Andenken in Ehren halten. Oben links von euch ist der Nikas. Das ist sein zweitältester Sohn. Hier vorne rechts unten sitzend, zweiter von rechts ist der Sören, sein ältester Sohn. Vor Sören unten rechts ist Madita. Und hier vorne rechts unten mit der kleinen Lotta auf dem Schoß ist der Jonas. Das sind die Familien. So, jetzt geht's oben links weiter. Dann machst mal das nächste Bild. In dem allen kam noch dazu, dass der kleine Noah, ganz unten zu sehen, eine Erkrankung an der Leber hatte. Dann musste unbedingt operiert werden. Das ist in Deutschland passiert. Leider misslungen. Sie sind dann nach Chicago. Oben ganz links ist die Mutter Erin, die kommt aus den USA, aus Minnesota. Rechts ist der Elia, der ältere Bruder, links näher. Und die haben alle Wege, Hebel in Bewegung gesetzt, dass er zu einem Spezialisten kommt. Den haben sie gefunden in Chicago, Dr. Stamparino. Und dann ist das nächste Wunder passiert. Sie haben eine Krankenversicherung gefunden, die diese Operation übernehmen würde. Macht eine Versicherung ein. Über 450.000 Euro Vorbereitung, Durchführung, Nachsorge. Unglaublich. So, und dann hat Dr. Stamparino eingegriffen mit seinem Team. Zwei geplante OP, da musste etwas zurückverlegt werden in der Leber, dass ein Teil der Leber besser durchblutet wird. Das ist beim ersten Mal nicht richtig gelungen. Dann kam es noch eine OP-Korrektur. Und dann kam die geplante zweite OP und mit einer vierten Korrektur. Bei der vierten Korrektur sagte dann der kleine Noah, der ein glühender Apple-Fan ist, Dr. Stamparino, diese eine Operation machen wir noch, aber nur unter der Bedingung, dass heute um 12 Uhr Schluss ist, denn da habe ich einen Termin bei einer Apple-Schulung, da will ich dabei sein. Also so war der drauf, so ist der drauf. So, und dann hat er das geschafft, der kam natürlich nicht zur Apple-Schulung, hat er schon gewusst, hat wieder lange gedauert. Jetzt ist er seit über 40 Tagen, sorry, er musste noch 2 Wochen in Chicago bleiben. Es geht ihm sehr gut. Die Zugänge sind klein, aber dieser beschädigte Teil der Leber wird durchblutet. Wir hoffen und beten, dass es sich noch steigert und besser wird. Sie sind jetzt in den Staaten bei den Eltern von Erin in Minnesota. Und ja. Also so handelt Gott. Hätten wir uns auch ein bisschen einfacher vorgestellt. War ein schwieriger Weg. So, wir wissen nicht, was da alles passiert. Ich selber bin auch erkrankt und habe Doppelbilder gesehen. Du kannst das Bild wegmachen. Am 16. März fuhr ich im Auto, sah dann Doppelbilder, doppelte Straßenlaterne, habe ich noch nie gehabt. Habe gesagt, okay, auffällig. Dann bin ich noch hierher gefahren, war verabredet zum Tischtennis spielen und habe gedacht, okay, mal gucken, ob du auch zwei Bälle siehst. Das war dann nicht der Fall. Ich habe nur den Chris doppelt gesehen. Also sehr ernst, schnell ins Augenzentrum nach Heppenheim. Die waren sehr ernst, haben gesagt, Notfall, Überweisung in die Neurochirurgie, in die Neurologie nach Heidelberg. Die haben mich sehr gut behandelt, haben mich auf den Kopf gestellt. Ergebnis, Bluthochdruck, Diabetes Typ 2 und keine schlimmere Nachricht. Hätte ja auch was anderes sein können. Also so schnell ist man von jetzt auf gleich im Krankenhaus. Habe ich mir auch nicht vorstellen können. Und das ging gut. Und Gott macht keine Fehler. In dem Krankenhaus habe ich einen Fahrlehrer kennengelernt, mit dem ich sehr gute Gespräche hatte über den Glauben, der mir sehr viel beigebracht hat. Also das ist auch Führung Gottes. Da ist was dabei. Sind wir bereit, diesen Weg zu gehen? Oder rechnen wir damit? Es geht es nicht um Pessimismus, auf Pessimismus zu machen oder auf schwarz zu sehen, sondern realistisch zu sein. Es kann jederzeit anders sein, deutlich anders. Ja, dann hatte ich hier noch eine Operation. Die wurde dann aus unglücklichen Umständen verschoben auf 2 Tage später. Dann habe ich dann später gemerkt, warum. Da traf ich nämlich jemanden, mit dem ich dann 3 Tage das Zimmer geteilt hatte. Das war sehr gut. Wieder eine gute Begegnung, Menschen mit Jesus, mit dem Glauben bekannt zu machen und von ihnen zu lernen. Lehre uns bedenken, Herr, dass wir sterben müssen, damit wir ein Herz voller Weisheit erkennen. Das gilt für uns, die wir jünger sind, und für uns, die wir älter sind, sowieso. So, und wie kann man das hinkriegen, wie kann man das handeln als Christ, dass wir fröhlich und mutig und optimistisch leben, unter der schützenden, leitenden Obhut Gottes, ohne immer gleich schwarz zu sehen? Wie kann man da so ein Gleichgewicht kriegen? Die Kraft seiner Gegenwart erleben. Der Philipp Mickenbecker sagte auch, als er suchte nach Argumenten für den Glauben, er ist erst mit 20 Jahren zum Glauben gekommen, obwohl er aus christlichem Elternhaus stammte, er hat gesagt, wann immer ich in eine Gemeinde kam, selten genug war es ja, Da habe ich geguckt und gesucht, wo ist hier Gott gegenwärtig? Wo ist hier Präsenz? Wo spüre ich hier den Unterschied? Und das möchte ich uns aufs Herz legen. Machen wir den Unterschied. Nicht um den Unterschied zu machen, sondern einfach, weil wir mit Gott unterwegs sind. Dass Leute, die reinkommen, sagen, ja, hier ist Gott gegenwärtig. Er ist hier präsent. Er ist in meinem Herzen. Er ist in unserer Mitte. Und wir sind hier, weil in dieser Gemeinde, in diesem Meisterstück von Gemeinde, andere Gemeinden sind auch Meisterstücke, aber wir auch, Jesus präsent ist. Ein paar Bekenntnisse von Paulus, 2. Korinther 1, 8. Liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften schon am Ende und wir hatten mit dem Leben abgeschlossen. Also das war ein berufener Apostel, ein Gemeindegründer, der größte Missionar der Welt. Und dem ging's, während er unterwegs war, für Gott nicht gut. Widerstände. Und damit müssen wir auch rechnen. 2. Korinther 2, 4. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns. Das ist Jesus Christus, der Gottes Herrlichkeit in uns ausstrahlt. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Dann geht's gleich weiter. Die Schwierigkeiten, Vers 8, bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Normal für Menschen, die für Gott unterwegs sind. Da gibt es kein Schonprogramm, da gibt es kein betreutes, leichtes Leben. Wir werden von Menschen verfolgt, Vers 9, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen wieder hoch. Tagtäglich, Vers 9, erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Auferstandenen Jesus sichtbar. Das, was sich Philipp Mickenbecker gewünscht hat, was sich viele andere auch wünschen. Ich will das sehen, ich will das spüren, ich will das erkennen, ich will das merken. Da ist Jesus, da ist was anders. Weil wir zu Jesus gehören, Vers 11, sind wir unser Leben lang ständig dem Tod ausgeliefert. Aber an unserem sterblichen Leib wird auch immer wieder sein Leben sichtbar. Wir haben Gottes Geist, der uns auf Gott vertrauen lässt. Es ist derselbe Geist, der auch den Beter der Heiligen Schrift erfüllte, als er sagte, ich vertraute auf Gott, deshalb redete ich. Weil wir also an Jesus Christus glauben, müssen wir von ihm reden. Habt ihr das schon mal gemerkt? Ihr seid im Gespräch oder seid vielleicht sogar rausgegangen und vorher rausgegangen seid, Herr, ich habe einen Plan, ich habe einen Termin, aber wenn du eine Aufgabe für mich hast, mit jemandem sprechen soll, wenn ich mit jemandem Kontakt haben soll, dann bitte, ich stehe bereit. Und dann passiert so oft was, dass man da ins Gespräch kommt mit unserem Nachbarn. Und dann klagen wir, das heißt, er klagt dann 3, 4, 5 Minuten, dann versuche ich schon dazwischen zu kommen, sagen, ja, stimmt. Und dankbar bin ich übrigens für. Das geht sehr gut, ja, kann man erzählen. Ich bin dankbar, dass wir zwei jetzt aufrecht hier stehen, offensichtlich nicht infiziert sind, dass wir miteinander sprechen können, dass wir jetzt auch über den Frieden sprechen können, den Gott gibt, in allen Krisen. Paulus sagt, Vers 16 weiter, darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Ein interessanter Prozess. Während er unterwegs ist und körperlich abnimmt und körperlich schwächer wird, passiert ein Prozess, der gleichzeitig läuft. Wird doch das Leben, das Gott schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Das Schönste an Gemeindearbeit ist, wenn man merkt, da sind Menschen, die nehmen Gott ernst, die nehmen das jetzt an. Und die gehen jetzt den richtigen Schritt raus aus irgendwelchen Befindlichkeiten, Süchten, Gebundenheiten, gehen in die Freiheit. Kommen raus aus der Opferrolle in die Gestalterrolle, weil Gott sie ermutigt und weil man sie begleitet. Paulus fährt fort, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lasst uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Da kommt noch was. Früher hat man gesagt, naja, die Christen, die vertrösten dann immer auf die Ewigkeit und das sind so Himmelsbatscher und abgehobene Leute, die stehen nicht mit beiden Beinen in der Realität, das haben wir jetzt gelernt. Ja, wieder Leute aus Leipzig von der Partnergemeinde in den Bus steigen und sagen, wir fahren die 600 Kilometer und da packen wir mit an. Da kommt der Nachbar, sagt, wo fangen wir an? Wir räumen auf. Wunderbares Bild. 2. Korinther 6, 4 bis 10. Paulus fährt fort. In allem empfehlen wir uns als Gottes Mitarbeiter. Wir bleiben standhaft in Bedrängnissen, in Not und Schwierigkeiten. Paulus hatte immer ein Team. Das ist stark. Gemeinde ist ein Team. Besteht aus vielen Teams. Hauskreise, Kleingruppen, Zweierschaften, Dienstgruppen. Das ist stark. Und wenn der eine die Nase hängen lässt, wenn der eine traurig ist, in Depressionen zu fallen droht, dann sind die anderen da und sagen, komm, wir gehen jetzt zusammen. Wir stützen dich. Wir gehen jetzt zusammen die nächsten Schritte. Das ist das Geheimnis, der Schatz von Gemeinde und eines Teams. Und Paulus hatte solche Teams. Sehr stark. Auch wenn man uns schlägt, jetzt wird es noch ein bisschen brachialer, und einsperrt, wenn wir aufgehetzten Menschen ausgeliefert sind, bis zur Erschöpfung arbeiten, uns kaum Schlaf gönnen und auf Nahrung verzichten, wir lassen uns nichts zu Schulden kommen und erkennen Gottes Willen. Wir sind geduldig und freundlich. Gottes Heiliger Geist wirkt durch uns. Wir lieben jeden Menschen aufrichtig. Das scheint durch die Kraft Gottes möglich zu sein. Er wart am Ende eigentlich und dann kamen noch ein paar Dinge. Er fährt fort, 2. Korinther 6, Vers 7. Wir verkünden Gottes Wahrheit und leben aus seiner Kraft. Das ist die Kraft der Gegenwart Gottes. Leben aus seiner Kraft. Zum Angriff wie zur Verteidigung gebrauchen wir die Waffen Gottes. Das richtige Verhalten vor Gott und den Menschen. Vers 8. Dabei lassen wir uns nicht beirren, weder durch Lob noch Verachtung, weder durch gute Worte noch böses Gerede. Man nennt uns Lügner und wir sagen doch die Wahrheit. Für die Welt sind wir Unbekannte, aber Gott kennt uns. Gott kennt uns. Wir sind Sterbende und dennoch leben wir. Wir werden geschlagen und kommen doch nicht um. In allen Traurigkeiten bleiben wir fröhlich. Wir sind arm und beschenken doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen es doch vieles. Und noch ganz zum Schluss diese Aufzählung. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. Viele Male hatte ich den Tod vor Augen. 5-mal habe ich von den Juden 39 Schläge erhalten, 3-mal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen, 1-mal hat man mich gesteinigt, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1-mal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten durch reißende Flüsse, durch Räuber. Ich wurde von meinem eigenen Volk bedroht, ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich Leute verraten, die sich als Christen ausgaben. Mein Leben war voller Mühe und Plage. Oftmals habe ich die Nächte durchwacht. Ich kenne Hunger und Durst. Ich musste häufig ohne Essen auskommen. Ich war schutzlos, der Kälte ausgesetzt. Aber das ist längst noch nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. Da bleibt mir die Spucke weg. Und dennoch hat er im Vertrauen auf Gott seinen Auftrag versucht zu erfüllen. In aller Schwachheit und doch voller Vollmacht. Da war etwas, was der Philipp Meckenbacher an ihm sicherlich gesehen hätte. Da war was echt. Der ließ sich nicht stoppen. Nicht durch das, was andere Leute reden könnten, meinen könnten, sagen könnten, machen könnten. Auch wurde er schwerst verleugnet, auch wurde er schwer angegriffen in seiner Gemeinde und musste auch ab und zu mal sich da wieder ins richtige Licht setzen. Wie wuchs Paulus über Entmutigung hinaus? Wieso ist er nicht schwach geworden? Wieso hat er nicht gesagt, ach komm, dann schmeiße ich den Bettel hin und lass es? Er war von Jesus berufen, mein erster Punkt. Er war mit einem Auftrag ausgestattet, mit einem Dienst betraut, den nichtjüdischen Nationen Jesus nahezubringen. Die rettende Botschaft, 2. Korinther 4, Vers 1. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Haben wir auch eine Berufung? Ist das nur Paulus Spezialgebiet? Der hat studiert, der muss das können, der weiß das, der ist hoch dekoriert und hat natürlich eine Spezialberufung von Jesus. Wozu sind wir berufen? Jesus hat das gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, zu seinen Jüngern, bevor er ging. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Märtyrer sein, meine Zeugen, Blutzeugen. Und das war tatsächlich eine Voraussage. Nicht wenige seiner Jünger haben das ihr Zeugnis, ihre Erfahrungsberichte, die sie gemacht haben mit ihrer Beziehung zu Jesus an andere Leute, das haben sie mit dem Tod bezahlt. Selbst Paulus wurde enthauptet, 68 nach Christus. Und glaube ich, im selben Jahr wurde auch Petrus hingerichtet. Also, das kostet etwas. Und wenn ich etwas erzähle, dann kommen wir immer bis zu einer gewissen Stelle. Da reden wir über Gott und die Welt. Und dann reden wir dann sehr schnell über Jesus. Und das ist so ein Moment. Habt ihr den auch schon mal erlebt? Ich kann über vieles reden. Und dann reden wir. Und Jesus bedeutet mir das und das. Und das hat er mir geschenkt. Hier habe ich Befreiung erlebt durch Jesus. Und dann ist eigentlich klar. Das ist wie so ein Trennungsschwert. Dann ist dem anderen klar, wovon ich rede. Ich rede nicht über irgendeinen Gott. Ich rede jetzt über Jesus Christus. Ja, der merkt, der hat immer noch diesen Kinderglauben, ne, den wir unseren Kindern beibringen. Hey, Jesus liebt dich über die Maßen. Jesus will aus deinem Leben was machen. Du wirst für Jesus etwas tun. Und er mit dir. Das ist unser Auftrag. Gerade jetzt hier in der Krise, nach dem Wasser kam das Feuer, jetzt kommt die nächste Krise. Wir werden von einer Krise zur anderen gehen und wir müssen bereit sein, uns zu positionieren. Sind wir mit Jesus auf dem Weg unterwegs? Dann kann passieren, was will. Wir haben ein ewiges Leben vor uns, das viel schöner ist, viel klarer, viel besser ist als das Kurze, was wir hier haben. Machen wir uns bereit, positionieren wir uns und sagen, ja, Jesus, wir sind in deinem Team. Paulus war mit diesem Dienst betraut. Wir sind berufen, seine Zeugen und Diener zu sein. Was haben wir für tolle Möglichkeiten? Wenn wir aus dem Haus gehen, versuche ich es immer so zu machen, ja, ich habe das und das vor. Wenn du was für mich hast, eine Begegnung, ein Gespräch, eine Hilfe, dann sag's mir, ich will bereit sein. Und dann klappt das auch manchmal. Dann ist da was. Ich lobe die Leute, die ich sehe. Ich sage, Mensch, das machen sie gut. Ich habe jetzt mehrfach mit Ärzten zu tun gehabt. Ich frage immer die Leute, die mir da Blut abnehmen, wie geht's ihnen? Wann machen sie Urlaub? Was wollen sie machen? Und dann fragen die mich auch. Dann schon haben wir wieder ein gutes Gespräch. Oder die Ärzte, fragt die Ärzte, die haben immer keine Zeit, aber sie stutzen dann und sagen, ja, interessante Frage, wie geht's Ihnen? Also, wenn wir wollen, können wir gestalten, diese Gespräche. Manche sind kurz, manche auch länger. Paulus war sich der Sache sehr bewusst, dass er überhaupt nicht würdig war, jetzt im Team von Jesus zu sein. Er schreibt, ich bin der geringste von den Aposteln, ich bin nicht wert, ein Apostel, ein Gemeindegründer zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 1. Korinther 15, 9. Aber ihm wurde, wie er weiterschreibt, Gnade erwiesen und Wunder über Wunder, er wurde mit dem Dienst dieses neuen Bundes betraut von Jesus. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Wovon lässt du dich entmutigen? Lässt du dich leicht entmutigen? Wer ist da so ein Entmutiger in deinem Bekanntenkreis? Diese Leute würde ich aussortieren. Hast du irgendwelche Leute, die dich entmutigen? Sortiere sie aus. Lad sie nicht zum Geburtstag ein. So Party, ja, so Spielverderber. Umgib dich mit Leuten, die dich ermutigen. Ganz wichtig. Schon im Alten Testament sagt Gott zu seinem Volk, ich will, Gott hat immer ein Ich will für uns. Ich will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Und dieses Ich will hat sich in Jesus nochmal rauskristallisiert. Gott sagt dieses Ich will oder schickt dieses Ich will zu uns in der Person von Jesus. Und der hat gesagt, ich will mit euch Beziehung haben. Gott sagt noch zum Volk Israel, ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten, Hebräer 8, 12. Und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr denken. Es ist ein Vertragsangebot für uns Versager. Wir sind Versager. Mit Gott können wir von Versagern zu Gestaltern werden. Können wir zu Leuten werden, die anderen Leuten helfen, ihr Versagen zu verlassen. Und Jesus übernimmt sogar die Bürgschaft. Man sollte nie eine Bürgschaft übernehmen. Hat mir mein Vater früh gesagt. Bürgschaft heißt, ich bürge für einen mit allem, was er da an Schulden aufhäuft. Niemals eine Bürgschaft einnehmen. Jesus hat eine Bürgschaft auf sich genommen für dich und für mich. Und er steht dazu. Er steht dazu. Er hat keine Angst. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung folgt und tut. Hesekiel 36, 27. Das ist Gottes Kraft in uns. Ich will meinen Geist in euer Innerstes hineinlegen. Stark. Und dann wird es leicht, in Gottes Bestimmung zu arbeiten und zu leben. Das war das Erste. Er war von Jesus mit einer Mission betraut, mit einem Auftrag betraut. Gemeindegründung unter den Nationen, Kirchengründung unter den Nationen. Er wurde zweitens mit neuer Kraft ausgestattet. Das brauche ich jeden Tag. 2. Korinther 4, 16 schreibt er, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist ein Prozess, den wir mal ganz neu denken müssen. Wir sind nicht nur auf unsere eigene Kraft angewiesen. Gott möchte, während wir für ihn unterwegs sind, während wir uns für ihn aufreiben, uns innerlich jeden Tag erfrischen, erneuern, neu aufstellen. Ach, schon wieder der, ach, schon wieder die. Ja, mit deiner Hilfe mache ich's. Paulus schaut auf diesen Dienst als Seelengewinner mit all seinen Gefahren und Lasten, die er mit sich bringt. Und der hatte wirklich was auszusagen. Wann immer er in einen Ort kam, ist er wahrscheinlich zuerst zu dem Knast gegangen oder was damals im Knast war, hat geguckt, ah, da werde ich wahrscheinlich heute Abend sein. Brauche mir gar kein Hotel zu nehmen. Das war für ihn ganz, ganz normal. Unausweichlich hat sich sein äußerer Mensch, sein Körper, er war ja auch krank, er hatte Schmerzen, durch seinen Dienst und sein Leiden aufgerieben. Das hat ihn nicht interessiert. Der Gegenprozess, der hat ihn interessiert. Er wurde gleichzeitig aufgebaut. Er bekam neue Kraft. Er bekam neue Frische. Darum geben auch wir nicht auf. Tägliche Gemeinschaft mit Gott ist sehr, sehr gut. Sollte man sich organisieren. Wir haben Zeit. Wir haben 96 Viertelstunden, glaube ich, pro Tag. Nehmt doch mal die erste Viertelstunde. Eine wertvolle Viertelstunde. Der Premium-Viertelstunde, wo ihr noch fit seid. Geht raus, macht einen Spaziergang. Sagt, Herr, ich bin da. Was hast du für mich? Nehmt euch was zu schreiben mit. Hört zu, was Gott sagt. Nehmt sein Wort ernst. Das ist wichtig. Paulus erhielt von Gott keine besonderen Vergünstigungen. Das ist jetzt ja auch interessant. Gott hätte ja sagen können, okay, jetzt machen wir es mal nicht so hart mit der Verfolgung. Eben habe ich es ja vorgelesen, was er alles durchgemacht hat. Gott war dabei und indem er dabei war, hat er Paulus gestärkt und hat auch den anderen gezeigt, auch den Häschern, den Knecht, den Gegnern, wer Gott ist. Denn meine Kraft, sagt Gott zu Paulus, kommt am allerbesten in deiner Schwachheit zur Auswirkung. Das ist das Reden und Handeln Gottes. Da, wo wir schwach sind, wenn wir schwach sind, da kommt Gott am besten zum Zug. Da sieht, würde Philipp Mickenbecker sehen, da ist Gott am Werk. Das ist unwiderstehlich. Das ist nicht weg zu argumentieren. Wenn Menschen verändert sind in ihrem Wesen, in ihrer Haltung, in ihrem Leben, wenn sie werden wie Jesus. Das ist das Ziel. Umgewandelt werden von dem, was wir früher waren. Versager oder Überflieger oder stolze, überstolze Leute. Warum sind wir häufig so schwach? Warum sind wir häufig so mutlos? Warum bist du häufig so schwach? Denk mal drüber nach. Das gilt genauso mir. Warum ist mir das manchmal so egal? Warum bin ich nicht offen, den Platz einzunehmen, den Gott mir zugeneigt hat oder zugedacht hat und für ihn Reich Gottes zu bauen? Warum nehmen wir nicht mehr von Gott an? Der möchte in unseren täglichen Nöten uns so reich versorgen. Warum sind wir da so gleichgültig? Unser Vater im Himmel, der kennt die Belastung, er kennt die Beanspruchung, die das tägliche Leben und den Dienst mit sich bringen. Er weiß, wann wir einem Zusammenbruch nahe sind. Und um diesem entgegenzuwirken, verspricht er uns tägliche Erneuerung. Nimm doch diese Erneuerung. Wenn du morgens unter der Dusche stehst, sag, Herr, danke für die Dusche und für den Segen. Ich möchte ganz unter deinen Segen stellen. Ich möchte mit dir hier durch diesen Tag gehen. Er weiß das. Er weiß das. Interessant, was Paulus noch über paradoxe Erfahrungen auflistet. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen. Sagt Paulus, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange, ist leicht zu ertragen, in Anbetracht der unendlichen, unvorstellbaren Herrlichkeit, die uns erwartet. Er blickt weit darüber hinaus, über das Jetzt, über das Schwierige im Hier und Jetzt. Er weiß, ja, das dauert nicht lange, das ist schwer, das ist schlimm, aber es dauert nicht lange, es gibt mehr. Und es lohnt sich wegen des Mehrs, dass ich durchhalte. Er sagt, die schwere Last ist leicht. Die himmlische Herrlichkeit hat Gewicht. Die schier endlose Reihe der Anfechtungen dauert nur. Die vorübergehende Bedrängnis bringt unaufhörlichen Segen. Merkt ihr, da ist ein ganz anderes Denken drin. Und diese mächtige innere Erneuerung, die steht uns zur Verfügung, wenn wir das wollen. Nicht nur dem Paulus damals. In Zeiten geistlicher Krisen ist er da, ich sage, ich bin an deiner Seite, meine Kraft steht dir zur Verfügung. Jeden Tag wirst du befähigt, die täglichen Anforderungen des Lebens zu überwinden. Und Paulus wurde drittens mit dem Geist ausgerüstet. In 2. Korinther 5, Vers 5 und 6 heißt es, es ist Gott selber, der uns auf diesen Wechsel vorbereitet, uns den Geist gegeben hat, eine Teilzahlung. Und ein Versprechen von mehr, da geht noch mehr, das ist nur eine Anzahlung. Daher sind wir jederzeit zuversichtlich. Die Kraft seiner Gegenwart erleben, das steht auch uns zur Verfügung, das können wir. Was für ein Geschenk Gottes an uns, das steht zur Verfügung. Ob du jung oder alt bist, das ist da und wir haben das nötig. Und ein viertes, Paulus war vom ewigen Gott berufen, und auf Ewigkeit programmiert. Er war hier auf dem Durchflug. Wie dieser Mann aus Holland, der Jan sagte, ich bin auf dem Weg zum Himmel und unterwegs repariere ich Fahrräder. Ein guter Job zurzeit, ein sehr gefragter Job. Ich bin auf dem Weg zum Himmel und unterwegs repariere ich Fahrräder. Paulus sagt in 2. Korinther 5, 7 und 8, denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, als auf Jesus Vertrauende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. Wir vertrauen, wir sehen das noch nicht. Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leibe auszuwandern und beim Herrn daheim zu sein. Das ist nur vorübergehend. Wir sind auf Pilgerreise und unser Leben ist endlich. Ich glaube, ich bin zurzeit 66 Jahre alt, 66, 67. Das ist schon eine Strecke. Dann saßen wir gestern im Seniorenkreis oder vorgestern. Da sind ein paar, die noch mehr Vorsprung haben. Ne? 80, schon toll. Wenn man dann noch laufen kann, einigermaßen gesund ist, sich nicht windeln lassen muss, ist schon gut. Ich weiß nicht, wie lange ich noch Zeit habe. Ich weiß nicht, wie lange ihr noch Zeit habt. Es ist ernst. Ein fantastisches Angebot von Gott. Er will uns führen, leiten und gebrauchen und Kraft geben. Letzter Punkt, er wurde durch Zusicherung der Ernte ermutigt. Paulus sagt in Galater 6, Vers 9, lasst uns nicht müde werden. Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun. Können wir das mal sagen? Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun. Ja, denn wir werden nicht müde darin denn wenn wir nicht müde darin werden, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun, denn wenn wir nicht darin müde werden, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Das ist etwas, was uns bevorsteht. Es liegt eine Zeitspanne immer zwischen Sehen und Ernten. Ich bin vor 15,5 Jahren in diese Gemeinde gekommen. Ich habe da viele kennengelernt, die damals getan waren, die jetzt studieren und eine Ausbildung machen. Das ist schon sehr schön, was da geworden ist. Das ist ein Riesenansporn. Das ist auch nicht mein Verdienst. Das ist ein Verdienst der Gemeinde, die hier gebetet hat, mit den jungen Leuten unterwegs war, die die Eltern gestärkt hat, die Ehepaare. Das ist Gemeinde. Das ist Church. So lasst uns nicht müde werden, nicht ermutigt werden. Denn wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. Psalm 126, Vers 6, das war der Lieblingsvers meines Vaters, der war Landwirt. Davon hat er mir auch so erzählt. Wenn man eine Predigt gehört hat, das hat was mit Ernte, mit Sehen und mit Ernten zu tun. Und genau mit diesem Gefühl, da ist was im Herbst geworden. Die Getreidefelder, Getreidefrüchte, die Frucht hat sich entwickelt. Das war eine Riesenfreude für einen Landwirt, für einen Bauern. Es ging um das Thema, die Kraft seiner Gegenwart erleben. Lehre uns bedenken, dass auch wir eine begrenzte Zeit an Lebenstagen haben, dass wir klug werden. Paulus war einer, der von Jesus in den Dienst der Mission berufen wurde. Paulus wurde mit neuer Kraft ausgestattet, wurde mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Er war vom ewigen Gott berufen und auf Ewigkeit programmiert. Paulus wurde durch die Zusicherung der Ernte ermutigt. Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun. Wir werden ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Wir werden jetzt ein Lied hören und dann wollen wir beten. Und ich würde einladen, dass, wenn ihr das möchtet, dass ihr ganz neu sagt, ja, ich starte durch. Das will ich. Mich nicht entmutigen lassen, ich will mich eingliedern lassen, ich will da mitmachen in diesem Reich Gottes. Dass Menschen zum Glauben finden, dass Menschen geholfen wird, dass wir Menschen erreichen hier an der Bergstraße, dass neue Menschen hier in die Gemeinde kommen, mithelfen. Das Lied heißt No Longer Slaves. Singen wir es auf Deutsch oder Englisch?
Auf Englisch, ich kenne den deutschen Text.
Steht doch mal dazu auf.
You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies. Till all my fears are gone, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through. I'm no longer a slave to fear. I am a child.
Und so stehen wir vor dir, Herr Jesus Christus. Du kennst uns, du siehst uns, du hast uns lieb. Du bist in Liebe und Wahrheit mit uns verbunden. Wir wollen das erneuern, oder wir wollen neu anfangen, ganz neu anfangen mit dir. Unser Leben dir anzuvertrauen, du darfst uns leiten, du darfst uns führen. Du darfst uns auch dahin führen, wo es eng wird. Wenn nur dein Reich gebaut wird, wenn nur Menschen erreicht werden. Du siehst jetzt jeden Einzelnen, möchte ich bitten, dass du zu jedem sprichst, dass wenn Entscheidungen dran sind, dass sie jetzt getroffen werden. Oder heute Nachmittag, aber am besten jetzt. Danke, Herr, dass ich jetzt zu dir kommen darf, wenn ich den ganzen Tag zur Verfügung stellen darf. Ich einlade, sei du nicht nur mein Retter und Erlöser, sondern auch mein Herr. Mein Leiter, sei du der, der das sagt. In Namen.